Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Schön, dass Sie alle da sind. So in der Urlaubszeit jetzt, einige sind unterwegs, einige sind schon wieder da, einige fahren noch. Ja, und so merkte man schon, wer es wusste, beim Einstieg, da ist jemand, der ist bald weg, aber der macht nicht nur Urlaub, der zieht um. Dem Pablo nochmal ganz herzlichen Dank für sein Klavierstück. Sie sind heute das letzte Mal hier im Gottesdienst vor Ihrem Umzug und wir wünschen euch alles Gute an dem neuen Ort dann und noch einmal vielen Dank für die Musik. Ja, die einen gehen, die anderen kommen. Der Johannes von Dewitz ist jetzt wieder da und hat gefragt, ob er ein paar Sätze sagen darf. Ich sage, na klar, wir freuen uns, dass du wieder da bist und sag uns was.
Guten Morgen. Ich wollte einfach mal Hallo sagen und sagen, ja, ich bin wieder da. Und diesmal bleibe ich auch ein bisschen länger. Und zwar ein paar Jährchen werden es wahrscheinlich werden. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, ich war die letzten 2 Jahre in den USA und habe dort mit Jugend mit einer Mission gearbeitet. Und hinten auf dem Flyer-Dings da, da steht auch drauf, am 23. August werde ich ein bisschen was dazu erzählen nach dem Gottesdienst. Und ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Und jetzt noch ganz, nicht ganz schnell, ich wollte was ganz Wichtiges sagen. Und mich zwar, deutsche Sprache. Ich wollte mich ganz doll bei euch allen bedanken. Und zwar für die ganzen Ermutigungen, die ganzen Gebete und die ganzen Spenden. Es war ein Riesensegen und die Zeit war einfach fruchtbar und wunderschön. Und das ist liegt einfach total krass an euch. Da einfach Danke sagen. Bis später.
Ja, ich denke, Danke sagen, das können wir auch. Da gibt es ein Lied, wo ganz viel von Danke die Rede ist. Und ich denke, das singen wir jetzt gemeinsam. Unserem Gottesdienst heute ist, was Gott will. Dachte, ja, ich gucke mir das mal an, was sagt denn so die Schwarmintelligenz des Internets dazu? Wir schauen mal in Google. Gebe ein, was Gott will, gleich der erste Treffer, ein Buch. Was Gott will. Neil Donald Walsh mit dem Titel Was Gott will. Was lese ich da? Was will Gott? Walsh Antwort auf diese gleichermaßen schwierige wie provokante Frage lautet, Gott will absolut nichts. Gut, ich dachte, das ist vielleicht für den Gottesdienst nicht so sehr hilfreich. Da wäre die Predigt schnell zu Ende. Ja, was Gott will. Was will ich eigentlich? Ist vielleicht auch eine Frage, die in dem Zusammenhang ja durchaus gestellt werden kann. Und ich dachte, was bewegt mich dann, was will ich eigentlich? Und ich habe festgestellt, das hat sich in den letzten vier Wochen, vor vier Wochen stand ich nämlich schon mal hier, da ging es um die Predigt, hatte Jörg Bussemeier, da ging es um Veränderungen. Vor vier Wochen stand ich schon mal hier und da hat sich geändert in der Zeit, was ich will. Nämlich, als ich hier Sonntag stand, den Tag drauf, hatte ich eine nicht geplante Augen-OP. Und man sagte mir im Anschluss, ja, lesen dürfen Sie nicht. Ich sage, wie, lesen nicht? In meinem Beruf als Informatiker ist Lesen schon wichtig. Ja, dann brauchen Sie eine Krankschreibung. Ja, und dann ging das so insgesamt über drei Wochen, wo ich nicht lesen durfte. Und das ist ganz komisch, weil man meint, man kann etwas, aber man darf es nicht. Sodass ich meine Frage, was will ich, ganz klar war in den drei Wochen, ich will einfach mal nur lesen dürfen. Und so geht es vielleicht Ihnen auch, dass es manche Fragestellungen gibt, wo man überlegt, was will ich, was kann ich, was darf ich? Und darüber wollen wir aber nicht vergessen, das Thema unseres Gottesdienstes, was Gott will. Ja, wir wollen zusammen beten. Ich bitte dazu aufzustehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, zusammen Gottesdienst feiern. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt hier eine Ferienzeit haben, manche im Urlaub sein dürfen, manche noch den Urlaub vor sich haben. Eine Zeit, die man anders gestalten kann. Herr, ich habe es auch wieder neu gelernt zu danken für das Gesundheitssystem in unserem Land und dass du Genesung schenkst. Ich möchte dich aber auch bitten für die Kranken, die auf Genesung warten. Für die bitten, wo Genesung gar nicht sichtbar ist. Die sich da sehr schwer tun, die es da sehr schwer haben. Ich möchte dich bitten, Herr, für die, die in Armut oder in Unruhen leben. In den letzten Tagen und Wochen gingen ja viele Gespräche auch über die Entwicklung in Griechenland. Worüber man schon fast die Länder vergessen hat, wo es auch schlimm aussieht, wo es vielleicht viel schlimmer aussieht. Und so möchte ich dich bitten für die Regierung hier in unserem Land, in der EU, in der Welt, dass sie sich wirklich da zum Wohle ihrer Menschen einsetzen. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die unter Krieg leiden. Wir hören in den Nachrichten, dass jetzt auch Angriffe gegen IS von der Türkei ausgeflogen werden. Einerseits denke ich, bei den vielen Gräueltaten, die da verübt werden, ist das vielleicht gar nicht schlecht, aber andererseits sind das auch wieder Gräueltaten. Herr, wir sind in einer Welt, die uns traurig macht, wenn wir an viele Punkte denken. Erinnere uns immer wieder daran, dass du es in der Hand hast, dass du derjenige bist, der letztlich siegt, der schon gesiegt hat. Hab Dank, dass wir hier zusammen sein dürfen, zusammen den Gottesdienst feiern dürfen, auf die Predigt hören dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Segne du bitte diesen Gottesdienst. Amen. Ja, was will ich? Ich möchte jetzt noch ein Lied mit euch singen. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier, um dir unseren Dank und unser Lob zu bringen. Kennt das jemand? Mal kurz Hand hoch, wer das kennt. Ihr müsst jetzt ganz kräftig singen, weil das ist nämlich relativ neu, das Lied. Auch in der Technik hat man mir gesagt, du, das haben wir noch gar nicht. Den Text, den müssen wir jetzt mal in unsere Datenbank übernehmen. Ich hoffe, wir kommen da ganz gut gemeinsam rein. Die Leila wird uns da begleiten.
Soll ich es einmal durchspielen?
Jo, mach das mal. Und das Zweite, was ich dann will, ist auf die Predigt hören. Das Hören, was uns Arne dazu vorbereitet hat, was er sagen möchte, was Gott will, was sicherlich mehr sein wird als das, was der Herr Walsch da schreibt. Thank you.
Liebe Gemeinde, für diesen Gottesdienst, für die Predigt habe ich ein Wort aus dem Timotheusbrief gewählt, 1. Timotheus Kapitel 2, 1, Vers 7. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Timotheus war einer seiner Schüler. Und dort lesen wir: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Frieden und Ruhe leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Um es öffentlich zu verkünden, hat Gott mich zum Apostel eingesetzt. So ist es, ich sage die reine Wahrheit. Er hat mich zum Lehrer der nichtjüdischen Völker gemacht, damit ich sie zum Glauben und zur Wahrheit führe. Was will ich? Was willst du? Was Jan will und sich gewünscht hat, das haben wir eben schon gehört. Und Gott sei Dank, es ist ihm gegeben worden. Er darf wieder lesen. Was Paulus will und was Gott will, das lesen wir hier in diesem Text. Paulus will Gebet für alle Menschen. Und zwar in Fürbitte und Dank. Und das spezifisch für die Regierenden. Paulus will, dass das die Gemeinde tut. Gebet für alle Menschen. Und Gott will auch etwas, das steht in dem Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wenn wir etwas wollen, dann ist das noch etwas anderes, als wenn wir uns etwas wünschen oder wenn wir darauf auf etwas hoffen und uns das gar nicht so wichtig letztlich ist, ob es so wird oder auch anders ausgeht. Wenn wir etwas wollen, dann setzen wir darin eine Bestrebung. Wenn wir etwas wollen, streben wir etwas an, dann kümmern wir uns darum, dass das wird. In diesem Beispiel, das Paulus hier verwendet, wenn er will, dass die Gemeinde Jesu betet für die Regierenden, dann heißt das nicht, das ist ein frommer Wunsch, ganz nett mal zu hören, sondern dann heißt das, es wird durch die Tat zur Wirklichkeit. Dass etwas in ihm drängt, dass wir das tun. Und warum ist das dem Paulus so wichtig? Und was hat das alles mit diesem anderen Vers zu tun, diesem Vers 4, Gott will auch etwas, nämlich dass alle Menschen gerettet werden. Gehen wir kurz zurück in die Zeit, damalige Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde. Die Römer waren da an der Macht, hatten die Vormachtstellung und die christliche Gemeinde stand in der Spannung zwischen einerseits dem Judentum, aus dem es hervorgegangen war, sich entwickelt hatte, und die Juden waren ihnen nicht alle immer gut gesonnen, und auf der anderen Seite waren die Römer, sogenannte Heiden, also Menschen nicht jüdischen und nicht christlichen Glaubens. Und mittendrin die Christen. Wenn wir also diesen Text lesen, dann nehmen wir etwas wahr von dieser Brisanz. Es war keine völlig entspannte Zeit, in der ihr geschrieben wurde. Nicht alles im grünen Bereich, sondern die Römer herrschten und sie herrschten durchaus auch mit Gewalt. Wieso kann Paulus sagen, dass man für solche Menschen, für diese Regierenden beten soll? Wäre es nicht viel besser, in den Protest gegen sie einzusteigen? Hätte Paulus nicht besser irgendwelche Demonstrationen organisiert? Protestmärsche? Vielleicht Anschläge verübt? um was zu verändern. Offensichtlich glaubt Paulus, dass sich etwas verändert, derart, dass wir Christen für die Obrigkeit, für die Politiker beten. Heute stehen wir in einer etwas anderen Situation als damals, mögen wir vielleicht denken, wir unterliegen keinem Diktat einer Staatsmacht. Wir leben in einer Demokratie. Wir leben in der sogenannten Zeit der Postmoderne. Aber ganz so tolerant, wie sie sich gibt, ist auch unsere Zeit nicht. Auch hier gibt es Herrschaft. Auch in unserer Kultur und zu unserer Zeit gehört es, dass der Anspruch Jesu in Frage gestellt wird. Typisch für postmodernes Denken, also für die Art, wie wir Wahrheit kommunizieren, ist, dass man viele Meinungen haben darf und es auch viele parallele Wahrheiten gibt. Und deswegen ist ein solcher Vers ziemlich provokant, wenn wir hier lesen, nur einer ist Gott und nur einer ist auch Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das ist, sagen wir es klar, ein Absolutheitsanspruch. Nur einer und sonst keiner. Das ist heute so unpopulär, wie das bei den Römern war. Die hörten das auch nicht gern, denn da war der Kaiser der unangefochtene Chef. Und wer dagegen etwas sagte, dem konnte es ans Zeug gehen. Also so ganz anders ist die Situation damals zu uns heute nicht. Der Wahrheitsanspruch Jesu wird bestritten und dennoch, oder gerade deswegen ist es Paulus so wichtig, dass die Gemeinde für die Obrigkeit und für alle Menschen betet. Paulus argumentiert also nicht, in unsere Zeit gesprochen, vergesst mal alle diese Leute da draußen, die keine Ahnung haben, die nicht anerkennen, woran wir glauben, die uns vielleicht am Zeug flicken, uns für Dummköpfe halten oder irgendwie anders titulieren. Paulus sagt nicht, für die braucht ihr euch gar nicht interessieren. Oder gar, die sollt ihr bekämpfen. Die sollt ihr ablehnen. Oder zumindest euch doch deutlich davon abgrenzen. All das sagt Paulus nicht, sondern er sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Also nicht nur für die Genehmen, die uns so in den Kram passen und wo wir sagen, super, wir sind vollkommen einer Meinung, sondern zu beten, Fürbitte zu tun und auch, das ist ja auffällig, auch zu danken für diese Menschen vor Gott. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott, Vers 1. Warum ist Paulus das so wichtig? Warum ist das sein Wille, sein Anliegen für die christliche Gemeinde? Weshalb diese dringende Fürbitte? Die Begründung liegt einfach in dem Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das. Und das braucht eine Bedingung. Und die große Chance des Gebetes und der Obrigkeit, die für Ruhe und Frieden sorgt, ist, dass sich das Evangelium ausbreiten kann. Vers 3, so ist es gut und gefällt Gott unserem Retter. Vers 2, mit der Begründung, betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben. Begründung, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechenschaftheit. Andere Übersetzung, Basisbibel. Denn wir wollen in Ruhe und Frieden leben, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Das ist also das Anliegen, weshalb wir für die Obrigkeit beten sollen und warum das auch wichtig gerade in unseren Tagen ist, dass wir diese Freiheit gewinnen zur Ausübung unseres Glaubens. Und das ist ein Riesengut, das uns unser Staat schenkt und erlaubt freie Religionsausübung. Das ist ein unglaubliches Privileg, das uns unser Staat erlaubt. Damals für Paulus war das ein Traum, dass die Römer das erlauben könnten. Aber schon in seiner damaligen Zeit hat Paulus begriffen, dass der Staat wichtig ist für die Religionsausübung. Und das ist es, was wir als Gemeinde und als Christen von unserem Staat erwarten, auch erwarten dürfen und dafür vor allem bitten sollen, dass er uns diese Religionsausübung ermöglicht, die Ausübung unseres Glaubens in Würde. Und das beinhaltet auch das Bekenntnis zu dem, was wir glauben. Das ist ja unser Bekenntnis, um das es geht. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das sagen zu dürfen, dafür öffentlich eintreten zu dürfen, mag nicht populär sein, aber unser Staat ist es, der uns dieses Recht gibt. Und deswegen haben wir allen Grund zu danken, denn wir wissen um die vielen Staaten dieser Welt, wo das diese Art unmöglich ist. Mancher Christ wünscht sich, dass wir einen christlichen Staat hätten. Einen christlichen Staat hat es nie gegeben, zu keiner Zeit. Wenn wir vom Gottesstaat hören, erschrecken wir. Und den christlichen Gottesstaat hat es in der Geschichte nicht gegeben. Aber dass ein Staat Rahmenbedingungen für Mission schafft, für die Ausübung des Glaubens, das ist Paulus wichtig. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dafür ist es notwendig, dass sie das Evangelium erfahren, dass es ihnen gesagt wird. Gerettet. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Bei dem Wort denken wir als Christen meistens an die Errettung vor dem ewigen Tod. Wer diesen Glauben an Jesus Christus nicht teilt, verbindet vielleicht mit Rettung etwas ganz anderes. Für Christen steht dieses Wort von der Rettung für eine große Hoffnung, nämlich für die Hoffnung, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, sondern in der Gemeinschaft mit Gott weitergeht. Ewiges Leben. Dass wir gerettet sind vom Tod zum ewigen Leben hin. Wer hier und jetzt an Jesus Christus glaubt, der wird ihn einmal sehen, den Gott, der jetzt für uns unsichtbar ist. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube. In dieser Zuversicht sterben wir. Und das ist unser Glauben, dass Jesus der Vermittler ist, dieser eine Mittler zwischen Gott und Menschen. Das Wort gerettet hat aber auch noch einen weiter gefassten Sinn. Dass Gott rettet, kann auch so viel bedeuten, wie dass Gott uns befreit, wenn Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter befreit, dann ist das zugleich eine Rettung. Wenn er dieses Volk befreit aus der Knechtschaft, dann ist es auch eine Erlösung. Und darin ist das Volk bewahrt. Und so gehört zu diesem Wort gerettet diese anderen Worte und Begriffe genau dazu. Es lässt sich ebenso übersetzen mit Gott will, dass die Menschen bewahrt werden, dass sie befreit werden, dass sie erlöst werden. Luther hat übersetzt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und das ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Das liegt uns vielleicht auch selber viel näher, dass wir sagen, Gott will, dass Menschen geholfen wird, denn wir scheuen uns zuweilen vor dem absoluten Anspruch Jesu. Menschen, die keinen Glauben an Jesus Christus haben, die halten das vielleicht für anmaßend und absurd und arrogant, und in Gesprächen kann man das auch immer wieder wahrnehmen. Wie kann man so absolut sein? Wie kann man so etwas total behaupten? Ist das nicht geradezu totalitär? Da stehen wir als Christen in der Kritik. Und doch Noch einmal, das war damals nicht anders und dennoch fordert Paulus dazu auf, sich zu diesem Bekenntnis zu stellen. Also vielleicht empfindest du diesen Ausschließlichkeitsanspruch Jesu als eine Zumutung für dein Denken und mehr noch für die Menschen, die an Jesus Christus noch nicht glauben. Aber überhören wir dabei nicht, und das ist mir wichtig zu sagen, überhören wir nicht, dass dieses Wort des Apostels gar nicht mit Strafe droht, sondern um Vertrauen wirbt und auf Hoffnung und auf Glaube baut. Nur einer ist Gott, nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Das sei unser Bekenntnis, das sei unsere Stimme inmitten der vielen Stimmen. Und das, finde ich, ist doch der Beitrag, den wir als Christen in unserer Gesellschaft, in dieser postmodernen Gesellschaft, beisteuern können. Immer wieder erlebe ich es, dass sich Christen unglaublich aufregen über diese chaotische Zeit mit diesen vielen Meinungen. Jeder meint, alle Wahrheit gelte gleich. Darauf kann man seine Energie verwenden, vielleicht auch verschwenden. Sinnvoller ist es zu sagen, ich bringe meine Stimme ein in dieser Zeit. Das ist ein Recht, das mir mein Staat ermöglicht. Das ist eine Möglichkeit, die uns diese Kultur ermöglicht, in unserem Land und in unserem Kulturkreis, wie in keinem anderen. Das ist eine Riesenchance. Paulus sagt, nutzt doch diese Chance. Das ist unser Bekenntnis. Die Erwartung ist nicht hundertprozentige Zustimmung, dass alle aufrufen, super, klasse, sehen wir genauso, ganz toll. Aber es ist notwendig, dass wir das ansagen, ankündigen, einfach eine Aussage treffen. Gott will. Was Gott will, ist, dass allen Menschen geholfen wird. Das heißt, Gott hat einen Willen, er ist Person und er ist kein Prinzip. Und wenn wir die Fragen von Tod und Leben, von Rettung und Verderben, Himmel und Hölle und von der Selbstaussage der Bibel her betrachten, dann geht es dabei nicht um Einschüchterung oder Angstmache, schon gar nicht geht es um einen Grundsatz, der nun durchgesetzt werden müsste, um Recht zu behalten, persönliches Recht zu behalten. Sondern es geht einfach darum, dass wir etwas bekennen, was unser Glaube ist. Gott ist Person. Und er hat einen Willen. Und dieser Wille Gottes ist ein guter Wille für mich und für dich. Und er zielt nicht auf Zerstörung, sondern auf Hilfe. Er ist nicht egoistisch und auch nicht selbstherrlich und auch nicht machtversessen. Gottes Wille ist eindeutig. Vielleicht haben wir Mühe mit dieser Eindeutigkeit, weil dem so viel Zweideutiges um uns herum entgegensteht. Doch Gottes eindeutiger Wille ist eindeutig positiv. Allen Menschen soll geholfen werden. Das will Gott. Jetzt höre ich die Frage mancher, und diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, wenn Gott doch will, dass allen Menschen geholfen wird, weshalb tut er es dann nicht einfach? Wenn Gott doch die Macht hat und der Allmächtige ist, warum macht er es dann nicht? Weshalb tut er es nicht einfach? Und dann kommen manche Argumente, und die gehen in der Regel so, dass man sagt, ja, der Mensch hat aber auch seinen freien Willen und er kann sich dafür und dagegen entscheiden und viele Argumente mehr. Und was ist die Folge? Dem Argument folgt das Gegenargument. Und die Diskussion endet in der Regel im Nirvana. Und Argumente, das ist meine Beobachtung, vor allem Verteidigungsargumente erreichen Menschen nicht, sondern provozieren Widerspruch. Und gegen viele Argumente, auch die genannten, kann man viele Gegenargumente führen. Persönlich erreicht werden dadurch Menschen nicht. Und das kannst du an dir selber beobachten. Wenn du eine Position hast und ein anderer hält dagegen, dann ist es häufig so, dass wir die Argumente gar nicht hören wollen, sondern dass sich etwas entspinnt an Feindseligkeit, und das verträgt sich nun nicht mit der Fürbitte und dem Dank. Worum es also dem Paulus geht, ist, dass Menschen mit diesem Zeugnis des Glaubens persönlich erreicht werden von dieser guten Nachricht, von dieser nur guten Nachricht, Gott will dir helfen. Gott will allen Menschen helfen. Wagen wir einmal eine andere Sicht und nehmen das nicht als ein Postulat, über das es dann zu streiten gilt, warum es Gott tut oder nicht tut und am Ende wir gar keine Antwort bekommen werden, weil Gott nun mal Gott ist und schon die Bibel sagt, dass seine Gedanken nicht die unseren sind. Vielleicht ist es ganz unnötig, sich so damit abzuquälen, Gott argumentativ in Schutzhaft nehmen zu wollen. Wenn wir hören, was hier gesagt wird, was ich höre, ist, Gott will etwas für die Menschen und also will er als mein, für mich, als seinem Nachfolger, dass ich auch das Gleiche will. Gott will allen Menschen helfen. Und da kenne ich von mir das nächste Argument, dass ich sage, ja Mensch, Leute, allen Menschen sollen gerettet werden, alle Menschen soll geholfen werden. Das ist doch viel zu groß. Oder kannst du das fassen? Allein diese Menschen dieser Stadt, diese vielen Menschen, ist das nicht eine vollkommene Überforderung? Alle Milliarden Menschen sollen erreicht werden und wir wissen, es sind vielleicht ein oder zwei, die erreicht sind mit dem Evangelium. Was soll dieses Wort? Es kann auch Christen völlig verunsichern, wenn du dich davon überfordert fühlst, etwa in der U-Bahn, alle diese Menschen soll geholfen werden, dann kannst du beim Schaffner anfangen und bis zu der Station, wo du aussteigen musst, bist du noch nicht im letzten Wagen angekommen. Ist das nicht eine vollkommene Überforderung? Ich habe es vielfach so erlebt, bis mir aufgegangen ist, dass hier vielleicht etwas ganz anderes ausgesagt werden soll. Keine akademische Frage, sondern eine Aussage des Herzens Gottes, das für mich dann verbindlich ist als seinem Nachfolger. Wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dann heißt das, er will auch dir helfen und mir. Auch du bist einer der allen und jeder, dem ich hier begegne, als Einzelnen ist einer dieser allen und das kann ich fassen. Es gibt einfach gar keinen Menschen dieser Welt, dem Gott nicht helfen will. Das kann ich fassen in der Begegnung mit dem Einzelnen. Also der, dem du heute begegnest und morgen, dieser Mensch wird von Gott gesehen. Diesem Mensch soll geholfen werden, gleich was seine Not, sein Anliegen, sein Thema, seine Fragen sind. Alle sollen erreicht werden von der Liebe Gottes und also auch dieser eine. Gottes Wort stößt uns also nicht in die unendliche Weite eines Anspruchs, den niemand erfüllen kann, unter dem wir nur zusammenknicken können, sondern Gott will daraus, dass es dir zum Wunsch wird, was ihm Wille ist, dass es dein Wille wird durch konkretes Tun. Allen Menschen soll geholfen werden. Allen, auch mir, auch dir. Und das sag dir ruhig einmal selber laut vor, das kannst du hier machen, wenn du dich traust oder zu Hause, Gott will mir helfen. Das ist ihm wichtig. Das ist das Evangelium dieses Wortes Gottes. Mir soll geholfen werden. Und das fühlt sich gut an. Wenn uns jemand seine Hilfe so glaubhaft und so leidenschaftlich versichert, dann sagen wir nicht, nee, danke, das will ich nicht. Denn natürlicherweise freut sich jeder Mensch über ehrliche Hilfe. Das ist toll, wenn jemand so sehr an uns interessiert ist, dass er uns helfen will. Ich hatte jetzt bei uns im Garten Bäume auszumachen. Ich bin noch immer dabei. Und was war ich dankbar, als unser Schwiegersohn in Spee sagte, du, ich helfe dir dabei. Alter Mann, mach dir keine Sorgen. Und das war toll. Der nimmt die Axt und der nimmt das Beil und der nimmt die Spitzhacke Und er hat gekeucht und gemeinsam haben wir geschwitzt und das schweißt zusammen. Und das Teil ist raus. Wie toll, wenn da einer kommt und sagt, ich helfe dir. Das lehne ich nicht ab. Das nehme ich mit Freude dankbar an, wenn ich begriffen habe, es ist eine gute Nachricht für mich. Es verändert sich etwas im Herzen, wenn ich weiß, dass einer mir helfen will. Und diese Veränderung im Herzen bewirkt unser Bekenntnis, es ist nur einer Gott und auch nur einer Mittler zwischen Gott und dem Menschen, dieser Jesus Christus. Gott ist um dich besorgt. Da sagt mir jemand, ich habe eine Stinkwut. Und was hat das mit Gott zu tun? Weil du eine Stinkwut hast, und vielleicht geht es dir heute so, einen solchen Hals, so eine Krawatte oder was ihr noch für Worte findet, ist Gott auch darum besorgt. Weil es dein Herz vergiftet, weil es dir nicht gut tut, weil er will, dass du gerettet wirst, erlöst davon, befreit davon, dass du dich versorgt weißt von dem Gott, der alle deine Gefühle kennt, alle deine Gedanken, der dich nicht kontrolliert, sondern der dich sucht, um dir zu helfen. Gefühle machen viel mit uns. Bei negativen Gefühlen sind die daraus resultierenden Worte und Handlungen oft zerstörerisch, auch selbstzerstörend, und sie sind verletzender Art. Und wenn dies geschieht, ist Gott um dich besorgt. Er ist besorgt um deinen Streit in der Familie, ist besorgt um deine Spannungen am Arbeitsplatz, er ist besorgt um dein Desinteresse an andere Menschen, er ist besorgt um deine Erkrankung. Er ist besorgt um deine finanziellen Probleme. Er ist besorgt darum, dass du dir Sorgen machst um deine Kinder. Und die Kinder sich Sorgen machen um die alten Eltern. Was soll aus denen noch werden? Gott ist darum besorgt. Er hat Interesse an dir. Er fragt nach dir. Und er will dir helfen. Er sieht dich. Er sieht, welchen Schaden wir nehmen, wir selbst nehmen und welchen wir anderen zufügen. Und seine Sorge gilt unserer Bewahrung und unserer Erlösung. Seine Sorge gilt auch der Erlösung von unserer Schuld. Er will uns retten zum ewigen Leben hin. Und damit berühren wir den letzten Aspekt, den Timotheus 2, Vers 4 nennt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit der Bibel, ihr Lieben, ist keine abstrakte Sache oder unverständliche Lehre. Die wahre Erkenntnis, von der Gott will, dass wir sie finden, ist ganz einfacher Art. Die Wahrheit über Gott ist, dass er an dir interessiert ist. Und an allen anderen Menschen, denen du heute und morgen begegnest, dein Leben lang auch. Dass Gott für sie guten Willen hat, wie er für dich guten Willen hat. Dass er ihre Not sieht, wie er deine Not sieht. Und dass er da keinen Unterschied macht. Das heißt, Gott liebt alle Menschen. Die Wahrheit über Gott ist, dass er an dir interessiert ist und an allen anderen auch. Und deshalb erbitten wir Gottes Segen und tun wir Fürbitte, weil dadurch seine Hilfe vermittelt wird für die Menschen und für die Regierenden. Und das, da sind wir uns sicher einig, haben wir dringend nötig. Die Wahrheit ist, dass wir Hilfe brauchen. Was ist eigentlich los mit dieser Welt, mit den Staaten, mit den Entwicklungen unserer Zeit? Und was ist los mit mir? Und was ist los mit dem anderen? Es kostet ja manchmal wirklich Überwindung, hinzuschauen, dies sich einzugestehen. Was mit mir los ist, was ich will, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe null Plan. Die Wahrheit ist, dass du Hilfe brauchst, dass ich Hilfe brauche und ein jeder von uns. Die Wahrheit ist, dass da einer ist, dass Gott da ist, vermittelt durch Jesus Christus, der dir den Raum der Geborgenheit vermittelt, der dich einlädt in die Gemeinschaft mit sich, der dir anbietet, dass du mit ihm reden kannst, das nennt man Beten. Und probier es aus, es tut so gut. Schütte dein Herz, alle deine Gedanken vor diesem Gott einmal aus und du wirst merken, er schaut in dich hinein, er kennt dein Herz und weiß um alle deine Anliegen. Gott will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit ist, dass wir oft nicht wissen, was für uns hilfreich wäre. Deswegen suchen wir hier und dort und alles Mögliche probieren wir aus. Und zur Wahrheit zu erfahren, was hilfreich ist, dazu gehört auch das Gespräch, das wir untereinander führen können, der persönliche Austausch, der eigenen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Dazu kann uns helfen, dass wir Seelsorge in Anspruch nehmen. Menschen fragen um ihren Rat und ihre Hilfe, dass wir die Gemeinde und ihre Gemeinschaft nutzen, um zu heilen und uns in Versöhnung miteinander zu verbinden. Gott will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Wahrheit ist, dass du ewig leben sollst. Die Wahrheit ist, dass du sterben wirst. Die Wahrheit ist, dass es keine Hoffnung gibt, wenn du einfach stirbst, ohne dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt zu haben. Das bekennen wir. Und dazu laden wir ein, dies zu glauben, vertrauend anzunehmen. Erwarte keinen Beweis, aber frage dich selbst, wo willst du hin? Ich will leben und ich will ewig leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und die Wahrheit ist, dass Gott das auch will und dass es nicht kein weiter Weg ist dahin, sondern nur dessen bedarf. Jesus Christus, bring mich in dein Reich. Ich glaube dir, dass du dazu die Macht hast. Bitte ihn darum und er wird es dir geben. Amen.
Vielen Dank, Arne, für deine Worte. Spannend, hartes Brot. Ich wusste mal gar nicht, wo ich so hängen bleiben sollte. Da waren so viele Sachen drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr gedanklich steckt. Wir möchten euch jetzt einladen, einfach da zu bleiben, mit dem, was ihr in den Gedanken habt, zu Gott zu gehen. Gott will uns helfen. Wie großartig ist das? Wir sind nicht alleine und Gott hat die Kraft, er hat die Macht dazu. Er kann tatsächlich retten. Und ja, wie großartig ist das? Und zu diesem Gott wollen wir jetzt beten, wir wollen ihn loben, wir wollen singen. Ich bitte euch, soweit das geht, dazu aufzustehen. Und nehmt das für bare Münze, was Arne gesagt hat. Sprecht mit ihm, fragt ihn, sagt ihm, wo ihr Hilfe braucht. Und ja, das Tolle ist, wir sind nicht alleine hier. Da ist nicht einer, dem geholfen werden soll, sondern wir sind eine große Gemeinde und wir stehen gemeinsam vor Gott. Das ist dieses Tolle in der Anbetungszeit. Du darfst zu Gott reden, aber wir alle, wir stehen vor ihm. Gottes Segen für die Zeit.
Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations.
Bei mir.
bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. Du bist bei mir. Ich danke dir dafür. Du weißt, was ich meine, doch du nur allein kennst den richtigen Weg. Du denkst besser als ich, du allein liebst mich immer weiter, auch wenn ich dich oft nicht verstehe. Du weißt, was ich für Wünsche sehe, doch du lässt mich nie los.
Sind, sondern dass du das in der Hand hast. als deine Gemeinde, jeder Einzelne und wir alle zusammen. Und wir stehen in Dortmund und wir stehen für Dortmund und wir bitten dich so sehr, dass du uns die Augen aufmachst für das, was dran ist, für diese Stadt und für uns hier. Und ja, du bist so großartig, wir singen das immer, du bist so mächtig, du kannst alles und das glauben wir und wir wünschen uns, das auch zu erleben, dass das wirklich so ist für uns hier, für Dortmund, für Deutschland, für unsere Regierung, für die Welt. Du hast so viel Power. Wir kennen deine Gedanken nicht und wir wissen nicht, warum du Dinge tust und andere nicht, aber wir wissen, dass du uns liebst und dass du heilig bist und mächtig bist und wir wünschen uns, dass wir daran teilhaben dürfen, Herr. Und wir wissen, dass das nur ganz nah bei dir geht, ganz, ganz nah. Und wir bitten dich auch da, dass du uns hilfst, dass wir wirklich an deinem Herzen sind, dass du uns zu dir ziehst, dass wir unser Ohr an deiner Stimme haben, dass wir das wirklich auch erkennen, was dran ist. Hab Dank, dass wir hier frei stehen können und dass wir an dich glauben dürfen, dass wir keine Angst haben müssen. Ja, das ist ein Riesengeschenk. Hab Dank dafür.
Ja, was Gott will, was will ich? Viele Impulse, schöne Musik haben wir gehört. Jetzt ist der Gottesdienst gleich vorbei und ich möchte wieder das Angebot machen. Wer relativ neu ist hier und Gespräch sucht, der kann den Leuten, die da gerne sprechen wollen, behilflich sein, indem er sich eine bunte Tasse nimmt und damit deutlich macht, sprecht mich doch einfach an. Wer möchte, kann auch gerne hier vorne hinkommen und dort mit jemandem zusammen beten. dort die Nähe Gottes suchen. Auch das finde ich ein großartiges Angebot. Ihr könnt das gerne annehmen. Vor dem Segen möchten wir jetzt noch ein Lied singen. Diesmal kein neues, was wir noch nicht kennen, sondern ein Lied, was ich letztes Jahr kennengelernt habe bei einem Kongress. Dort hat man gesagt, das liebt derjenige auch, der da vorne steht, und wir singen das bei jedem, am Ende jeden Gottesdienstes. Und ich dachte, das machen wir jetzt auch mal. Ich habe mal nachgeschaut, dort, wo man die Lieder nachschlagen kann, Song Select heißt die Seite, die führen auch so eine Hitliste. Da thront es schon seit Wochen oben, dieses Lied. Und auf Platz 5 ist die Originalversion, die englische. Also eigentlich in den christlichen Kreisen ein Lied, was gerade sich sehr an Bekanntheitsgrad gewinnt. Wer es also nicht kennt, kann das gerne tun. Mir gefällt es sehr gut, dieses Lied, auch mit den Aussagen des Textes gerade besonders. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singen.
Gottesdienst mitgewirkt haben. Mir persönlich hat er das Herz geöffnet. Schön, dass wir das alle gemeinsam unseren Gott feiern können. Jetzt bitten wir ihn um seinen Segen. Aus 1. Petrus Kapitel 5. Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Anteil an ihm. Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden, dann wird er euch wiederherstellen und stärken, euch Kraft und Halt geben. Er regiert in Macht für immer. Amen.